Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und unser Thema heute der Verein Ulmer Autoren. Bei mir zu Gast Dietmar Herzog, Renate Runge und Leo Leutze. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
Wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an und der Dietmar beginnt.
Bitte schön. Ja, ich danke für die Begrüßung. Mein Name ist Dietmar Herzog. Ich bin seit gerade eineinhalb Monaten der erste Vorsitzende der Ulmer Autoren. Wir hatten einen Wechsel im Vorstand. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Und ich bin seit circa 4 Jahren bei den Autoren und jetzt hier auch bei euch schon auf der Plattform bereits das dritte Mal und für mich jetzt nicht mehr ganz so fremd.
Mein Name ist Leo Leutze. Ich war ganz am Anfang bei den Autoren dabei, bin dann irgendwann rausgegangen, habe eine lange Pause gemacht und bin seit einigen Jahren wieder dabei. Ich brauche die Anregung durch die Leute, die oft sehr anders sind als ich selber. Meist schreibe ich in Versen, weil mich der Vers von fixierten Gedanken ablenkt und auf neue Wege führt.
Renate.
Ja, ich bin Renate Runge und ich bin seit einem Jahr bei den Ulmer Autoren. Ja, warum bin ich zu den Ulmer Autoren überhaupt reingegangen? Ja, das war einfach, um Gleichgesinnte zu treffen. Autoren schreiben ja bekanntlich für sich alleine in ihrem Kämmerchen, aber dann passiert dann plötzlich mal so eine sogenannte Schreibblockade, da geht's nicht weiter. Und da ist es sehr schön, wenn man mit Gleichgesinnten zusammen ist. Man liest den Text vor und jeder hat eine andere Idee dazu und plötzlich kann es passieren, im positiven Sinne, wenn sich das Knäuel dann aufdröselt. Ja. Und da kommt dann plötzlich eine Idee und dann geht es wieder weiter. Spaß machen auch die gemeinsamen Projekte von den Ulmer Autoren. Das scheucht den einsamen Schreiber aus seiner Kammer. Und ich finde es außerdem auch wichtig, dass eine so kulturträchtige Stadt wie Ulm, dass da viele, viele Lesungen stattfinden. Ich lese auch in der Bibliothek für Kinder. Ja, das hängt auch mit meinem Beruf zusammen. Ich bin Buchhändlerin und schreibe schon sehr lange Kurzgeschichten und jetzt habe ich mich an meinen ersten Roman gewagt. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Ja, ich denke, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Jetzt hast du wieder irgendwo was bei mir angestoßen auf den Roman. Da möchte ich nochmal zurückkommen. Aber zunächst mal zu dem Thema Verein. Ja, Ulmer Autoren, Verein Ulmer Autoren, da steht sogar 81 e.V. Was ist das jetzt genau für ein Verein und was hat er für Aufgaben,
Dietmar? Ja, da werde ich drüber sprechen als erster Vorsitzender vielleicht. Die Ulmer Autoren sind gegründet worden 1981, um die Zeit rum, ist ein eingetragener Verein. Und ein Verein, um einfach den Schreibenden ein Forum zu geben. Es treffen sich zum Beispiel jeden ersten Freitag im Monat die Mitglieder im Haus der Begegnung. Und bei diesen, wir nennen das Werkstattgespräch, ist es dann möglich, eigene Texte vorzustellen. Die werden dann ganz konstruktiv und engagiert dann in der Runde besprochen. Und wir sind sicher, dass die Autoren da doch einiges mitnehmen können, aber nicht müssen. Zudem organisiert der Verein natürlich auch Lesungen, das ist klar, da komme ich später nochmal dazu. Workshops, zum Beispiel Sprachgestaltung hat mir mal jemand, der uns da ein bisschen geholfen hat, oder bei Public, Public Relations, erinnern wir das nochmal, wenn man so selbst versucht, sein Buch quasi auf den Markt zu bringen, vor allem als E-Book und so weiter.
E-Publishing,
okay. Da hat man mal einen Workshop und wir machen auch manchmal Schreibtreffen, das heißt, dass wir uns über ein Wochenende irgendwo dann einmieten und ein bestimmtes Pensum dann da erarbeiten. Es geht immer darum, eigentlich die Mitglieder in ihrer Schreibfähigkeit letztlich zu unterstützen, zu schulen und eben, dass sie die Möglichkeit haben, sich da weiterzuentwickeln.
Kleine Zwischenfrage, wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr?
Wir haben jetzt 29 Mitglieder.
Und wie hoch ist da der Frauenanteil? Kannst du so grob?
Knapp über 50%. Ich habe auch immer gedacht, Ulmer Autoren oder überhaupt der Literatur, das sei eher was für Frauen, dachte ich immer. Und auch die Frauen werden sich eher dort wahrscheinlich einen Verein organisieren. Die Männer, die gehen dann lieber zum Fußball oder zum Pfeil- und Bogenschießen oder sonst was. Aber das ist bei uns nicht so. Wir haben auch relativ viele Männer, nicht ganz 50%, aber ich würde sagen 40%.
Die Altersstruktur, wie sieht die aus? Ich meine, der Leo ist jetzt immer noch sehr jung geblieben, aber so insgesamt.
Ja, wir sehen jung aus, sind es aber auch nicht mehr so, was man jetzt ja nicht vom Sender sehen kann. Die Jüngsten sind bei uns 25 und die Ältesten, muss ich gerade mal überlegen, genau weiß ich es nicht.
Da geht jetzt nichts Falsches.
Vielleicht 70, ich bin vorsichtig.
Ja, der Leo ist noch keine 70.
Nein, aber Leo ist auch nicht
der Älteste. Und selbst wenn er 70 wäre, sieht er nicht so aus.
Ja, gut, das Make-up halt. 70 würde ich sagen. Also ich würde sagen, so zwischen ungefähr 25 und 70. Ja. Aber natürlich, das Interesse ist noch da, einfach junge Schreibende auch zu gewinnen. Weil die Älteren dann doch irgendwie vielleicht nicht mehr so mobil sind, seltener kommen. Leider muss ich sagen, es sind sogar zwei weggestorben. Es liegt aber nicht an den Ulmer Autoren an sich, es hat andere Gründe leider. Das heißt, wir sind sehr froh oder wir wünschen uns natürlich, wenn auch junge Leute, die Interesse am Schreiben haben, auch mal zu uns stoßen, bei uns reinschnuppern und ein bisschen sich einfach auch zeigen.
Mhm. Wie bist du eigentlich zu dem Verein gekommen? Ein bisschen ist ja schon angeklungen, aber ich möchte das jetzt noch ein bisschen genauer wissen.
Ja, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger, würde ich jetzt sagen. Ich bin ja eigentlich bildender Künstler in Ulm, bin da auch recht bekannt und habe mich irgendwann mal entschieden, die Donau 2000 Kilometer runter zu radeln und alle 30 Kilometer mal ein Gedicht zu schreiben. Das war so eine Vorgabe und damals, zu Beginn, wusste ich noch nicht, wo das alles endet. Geendet hat es darin, dass ich dann über 70 Gedichte geschrieben habe und 10 Prosatexte. Und dann eines Tages in die Theaterwerkstatt in Ulm bin, weil da die Ulmer Autoren, das war für mich damals noch völlig fremd, vor 5 Jahren, gelesen haben. Und da habe ich mir das angehört, kam auch ins Gespräch mit dem einen oder anderen und habe mich dann entschieden, eben diesem Verein beizutreten, war dann 4 Jahre jetzt zweiter Vorsitzender und durch den Wechsel jetzt bin ich da jetzt eben erster Vorsitzender geworden.
Jetzt muss ich nochmal auf diese Donaufahrt zurückkommen. Du warst ja damals bei mir. Genau. Ich glaube, du hast da sogar auch Fotos gemacht. Das war, glaube ich, so ein Fotobuch.
Genau, in dem Buch. Das heißt eine literarische Reise entlang der Donau. Das kam vor 2 Jahren raus. Es ist kein reines Reisebuch, kein Bilderbuch, kein reines Lyrikbuch, es ist so eine Mischung von allem, deswegen sagen die Buchhändler immer, Dietmar Herzog, wir wissen nicht, wo wir dein Buch eigentlich hinstellen sollen bei uns im Buchladen, es ist von allem etwas. Ich habe eben alle 30 Kilometer damals einen Stopp gemacht, habe da geschrieben und so Panoramafotos gemacht, so 8 Fotos, dann waren die 360 Grad damit geschlossen und die sind auch mit in dem Buch publiziert, neben den Texten.
Wo haben es dann die Buchhändler hingestellt? Also wenn ich jetzt Buchhändler wäre oder ich hätte jetzt provokativ gesagt, Jana, stell es doch an 3 Stellen auf.
Das haben sie nicht gemacht. Ich glaube, dafür ist der Raum einfach zu eng. Sie haben sich entschieden für, also zum einen ganz vorne, wenn man reinkommt in den Buchläden, steht es oft, weil es eben ja einen Ulmer Bezug hat. Ich als Ulmer Künstler und Literat. Es geht natürlich auch in dem Buch um die Stadt Ulm, logisch. Und ansonsten steht das Buch hinten bei Reise mit dem Argument, wurde mir damals genannt, für die Reiseabteilung interessieren sich die meisten Menschen mehr wie für Lyrik oder für Kurzgeschichten oder sowas.
Ja, und wenn da nur Bilder drin sind, dann zieht's.
Dann sind ja Bilder drin, also das, denke ich, erfüllt dann schon auch diese Kategorie.
So, wer möchte weitermachen? Leo oder Renate? Ah, jeder deutet auf den anderen. Also,
ja, also ich soll was lesen, ne?
Nein, noch ein bisschen genauer erzählen. Ja. Leo, wie bist du jetzt eigentlich dazugekommen?
Also ich bin eigentlich Physiklehrer und habe mit Literatur wenig am Hut. Und dann gab es mal, so um 81 rum, ein Literaturtelefon. Und damals habe ich gerade Gedichte von Brecht gelesen und auch ein paar Sachen geschrieben. Bin dann zu dieser Gruppe gestoßen und das war damals sehr interessant. Es ging nämlich um eine Vereinsgründung. Und das war ein bisschen politisch motiviert. Und jeder, der schon mal in einem Verein war, der weiß, dass eine Vereinsgründung Konflikte mit sich bringt. Jedenfalls bin ich da hingegangen und habe dann ein paar Sachen gemacht und bin auch eine Weile geblieben. Aber ich mache relativ satirische Sachen und war damals der Einzige, der das gemacht hat. Und die hatten die kluge Idee, am Freitagmittag in der Stadt sich zu treffen. Jetzt war das aber für mich dann jedes Mal hinfahren, Parkplatz suchen, sich ärgern, zu spät kommen und dann sich wieder ärgern und wieder heimfahren. Und irgendwann war mir das leid, dann bin ich weggegangen. Und habe dann selber für mich zu Hause Dinge gemacht oder auch mal liegen gelassen. Und dann etliche Jahre später, als so das Ende meiner beruflichen Karriere nahe kam, fiel mir ein, da gehst mal wieder hin und guckst, wie das inzwischen aussieht. Und es waren andere Leute, viele sind schon gestorben oder haben dann aufgehört. Und damals, als ich wieder kam, war der Verein im Umbruch. Es war immer noch ein Verein, es war ein Kulturverein, also es gab halt auch verschiedene Strömungen und Leute, die andere Leute nicht mochten. Und da ich ein geduldiger Mensch bin, habe ich das ausgehalten. Und jetzt ist der Verein, hat sich eigentlich ein bisschen umgekrempelt, es sind neue Leute dabei, die keine alten Feindschaften pflegen. Und es ist ganz lustig und es ist auch schön, wenn dann junge Leute kommen, wo man sagt, was machen die? Hoi. Das kenne ich so nicht, aber es regt mich dann an. Und ich weiß von früher, von der früheren Zeit, die besten Sachen sind mir immer eingefallen, wenn ich was anderes gehört oder gesehen habe, wo ich sage, so kann man das aber nicht machen, das muss man ganz anders machen. Und das hat mich dann angestoßen und das ist auch ein Grund hinzugehen, dass man sagt, da macht jemand was anderes und es regt mich dann an, was selber zu machen, was ich zu Hause in meinem Garten halt so nicht machen würde.
Ja, ja. Jetzt fällt mir, wenn du sagst Garten, fällt mir so eine alte Geschichte von dir ein. Der Leo, also wir sind ja Kollegen oder waren Kollegen, ich bin ja noch an der Falkenburg, da hat mal so eine Geschichte angefangen, was macht ein Mathematiker im Frühling? Er zieht Wurzeln, aber das macht er im Auftrag seiner Frau.
Nicht des Lehrers.
Ja, das kann ich schon. Ja,
solche Dinge. Ja, also das heißt, ein bisschen sind die Altlasten da weg gewesen und das hat dich dann motiviert, da wieder dich vermehrt einzubringen. So, Renate, du bist ja noch nicht so lange dabei, ein bisschen hast ja schon erzählt, aber jetzt so ganz konkret, wie bist du eigentlich auf die Ulmer Autoren gestoßen, weil die in deinem Buchladen gelesen haben oder wie kam das denn so genau? Dass du da jetzt auch dazu gekommen bist.
Ganz neu ist ja das mit hier nicht. Ich hatte ja immer mit Büchern zu tun und habe Bücher geliebt und die liebe ich heute noch. Das sind meine besten Freunde, die mir die besten Antworten geben. Und ich habe auch sehr früh angefangen, Tagebücher zu schreiben. Dann kam ich auf Kurzgeschichten und ich wäre wahrscheinlich auch bei Kurzgeschichten geblieben. Und ich habe sehr viele Seminare besucht, aber ich habe mir immer gedacht, es müsste eine Gruppe geben, Gleichgesinnter. Das habe ich mir gewünscht und habe gar nicht gewusst, dass es in Ulm überhaupt sowas gibt. Ich kam dann plötzlich mal zu einer Lesung und hörte dann von einem Ulmer Verein und dann dachte ich, naja, das guckst du dir mal an. Ja, und das finde ich eben auch sehr wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht und man kommt, wie der Leo schon gesagt hat, plötzlich auf ganz andere Ideen. Das ist mir auch schon so gegangen. Oder man hat mal eine Schreibblockade. Das haben große Autoren auch gehabt, nicht nur die kleinen. Ja. Und da, dann geht es dann irgendwann bei Glück immer wieder weiter, ja, da fällt ein Stichwort und dann, oder einer sagt, naja, das geht so nicht, das musst du dir was anderes einfallen lassen und vielleicht so oder so, naja.
Und dann machst du es doch so, wie du es ursprünglich wolltest.
Da kommt man dann entweder so oder man kommt auf eine plötzlich ganz andere Idee inhaltlich, ja. Dass man den Text dann völlig umstellt. Also nicht den ganzen Roman, aber oder halben Roman, aber die Textpassage. Ja, das ist auch manchmal auch ganz witzig, oder aber auch nicht immer witzig. Jeder liebt seine Sätze wie seine Babys und keiner will davon lassen. Das ist Kritik. Wir sprechen aber von positiver Kritik und konstruktiver Kritik. Die ist sehr wichtig. Im Grunde genommen mag kein Autor sie so richtig.
Free FM. In unserer heutigen Plattform geht es um den Verein Ulmer Autoren. Ja, Dietmar, wie sieht denn die Arbeit in diesem Verein aus?
Ja, ich hatte zu Anfang schon gesagt, dass wir uns jeden ersten Freitag im Monat zu den sogenannten Werkstattgesprächen treffen, um 19 Uhr im Haus der Begegnung. Da haben wir einen Saal angemietet, da der Ulmer Autorenverein keine eigenen Räumlichkeiten hat, sondern er mietet sich eben dort immer freitags ein. Es sieht meistens so aus, dass der Vorstand den Abend eröffnet, indem er erstmal so diese laufenden Sachen, das Aktuelle so ein bisschen durchspricht und die anwesenden Mitglieder dann informiert, was gerade der Stand ist. Dann ist es so, dass ja meistens ein, zwei der Mitglieder irgendeine Lesung oder irgendwie einen Workshop ja gerade versucht vorzubereiten. Dann erzählen die eben, wo sie sind, was gerade der Stand ist. Wichtig ist uns immer, dass alle immer informiert sind. Deshalb führen wir auch ein Protokoll an so einem Abend, das wir dann später quasi den Nicht-Anwesenden dann per E-Mail dann auch schicken. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir alle erreichen, niemand ausschließen und alle auf einem ähnlichen Informationsstand ist. Dann im Anschluss wird dann gefragt, wer hat Lust, was vorzustellen, was zu lesen. Das passiert dann auch, das können also Gedichte sein, Lyrik, es kann aber auch eine Kurzgeschichte sein oder sogar ein Ausschnitt aus dem Roman, ein Kapitel aus dem Roman, an dem gerade derjenige schreibt. Und dann sprechen wir darüber, sehr, würde ich sagen, sehr engagiert, aber auch sehr konstruktiv. Und was mir noch immer wichtig ist als Vorstand, wir versuchen dann auch immer, die Leute da abzuholen, die Mitglieder da abzuholen, wo sie auch sind, weil es gibt schon sehr große Unterschiede in der Schreibfähigkeit, sage ich mal, der Einzelnen. Und da bringt es nichts, ist da irgendwie einfach den Besen durchzufegen und so und alle unglücklich zu machen. Also man muss wirklich genau aufpassen, wen will man erreichen, wie will man den erreichen, auf welchem Level steht der, wie setzt man so eine Kritik, so ein Gespräch an, dass es wirklich konstruktiv ist und dem Schreibenden auch was bringt. Wie er nachher mit dem umgeht, das ist dann seine Sache, er muss es nicht übernehmen oder er kann es verändern, sich eigene Gedanken dazu machen. Das ist ja das, was wir bei ihm ja auch auslösen wollen, dass er aus dem Gespräch, aus diesem Abend rausgeht mit einer neuen Lust am Weiterschreiben oder am Neuschreiben. So läuft so ein Abend ab. Die sonstigen Workshops, die wir machen, da laden wir eben irgendwelche Menschen ein, Self-Publishing, oder ein Spracherzieher, der uns dann ein bisschen hilft beim Lesen oder auch beim Veröffentlichen von Büchern, was wir ja auch machen. Zum Beispiel haben wir jetzt erst, letztes Jahr war das, genau genommen haben wir eine neue Anthologie rausgebracht, das machen wir in einem bestimmten Rhythmus. Die diesjährige, die heißt Unterwegs sein, Kurzgeschichten und Gedichte, wo zunächst mal alle Mitglieder die Möglichkeit hatten, Texte einzureichen. Die wurden dann auch von einer unabhängigen Jury, also von keinem Mitglied des Vereins, sondern von einer unabhängigen Jury dann auch gelesen und beurteilt. Und daraus ist eben dann dieses Buch entstanden, die Anthologie, die wir jetzt auch oft haben für Lesungen als Thema. Komme ich auch noch drauf und aus der wir sicherlich nachher noch kurz eine Kostprobe geben werden.
Kleine Zwischenfrage, Spracherzieher, was macht der?
Oh, ist ganz schwierig. Schreiben können viele von uns, aber das Lesen, das nur ganz wenige und wir haben einfach auch festgestellt, um gute Texte an den Mann oder die Frau zu bringen, muss man sie auch gut lesen. Sonst sind nämlich auch gute Texte einfach schlecht. Und da brauchen wir Literaten, die meisten von uns, würde ich jetzt mal sagen, dann doch Hilfe. Und da gibt es einfach Übungen und da trainieren wir dann ein bisschen, wie man einfach Texte betont, wie man Schwerpunkte setzt, wie man sich auch vom Äußerlichen her, vom Auftritt her vielleicht auch verhält. Da kriegen wir dann bisweilen mal eine Unterstützung von außen.
Aber ihr macht auch Workshops, die jetzt um das Schreiben selber gehen.
Ja, das ist dann, wenn wir uns so treffen, beispielsweise im Spatzennest bei Herrlingen da oben, wo wir uns dann einquartieren für 2 Tage, uns auch ein Thema geben. Einer von uns, der bereitet es dann ein bisschen vor, beispielsweise Kurzgeschichten, was sind die Merkmale von Kurzgeschichten, was ist wichtig, was nicht wichtig, wie kann man auch solche Grenzen sprengen. Und dann machen wir kleine Übungen, immer so, je nachdem, zwischen 5 Minuten und 2 Stunden und tragen das dann vor und sind dann da im Gespräch, kochen dann auch zusammen, gehen zusammen spazieren, was natürlich einen sehr wichtigen sozialen Aspekt dann noch erfüllt, nämlich, dass man nicht nur zu den Werkstattgesprächen kommt, zum Arbeiten, sondern auch sich am Rande durch solche Veranstaltungen auch besser kennenlernt. Und das vereinfacht, habe ich den Eindruck, doch dann sehr die eigentliche Arbeit. Also ich sehe das als sehr wichtig und sehr, finde es sehr angenehm.
So eine kleine Entscheidungsfrage ist es nicht direkt. Kommt es da auch mal vor, dass irgendjemand so eine, bei so einem Workshop oder bei so einem Treffen eine kleine Situation schildert und sagt, so, und jetzt machen wir eine Geschichte draus? Oder eine Skizze. Ich meine, klar kann man in der kurzen Zeit ja nicht die Geschichte schreiben, aber entwickelt ja, mal eine Handlung. Kommt das auch vor? Das ist
ein tolles Thema, das ich letztes Mal überlegt hatte. Und zwar stell dir vor, 5 Personen fahren auf dem Schiff von Amsterdam nach Kuba. Ein Kapitän, ein Smutti, also ein Koch, ein blinder Passagier, ein, was war noch dabei? Ich kann mal überlegen, blinder Passagier. Ein Fahrer war es jetzt nicht.
Okay. Ein Physiklehrer.
Auch nicht, es waren 5 Gestalten, weil 5 haben mitgemacht bei der Übung.
Ja,
und
ja.
Jeder hatte 5 Minuten Zeit, seine Person, eine Geschichte zu sich zu überlegen, wo seine Person im Mittelpunkt steht. Zum Beispiel, ich jetzt fange an mit dem Kapitän. So, nach 5 Minuten haben wir das vorgelesen, ein paar kurze Skizzen gemacht und dann haben wir die Rolle gewechselt. Das heißt, dann wurde aus dem Kapitän für mich jetzt dann zum Beispiel der Smutje und habe ich 5 Minuten über den Smutje geschrieben. Und so ist praktisch 5x5, 25 kleine Textsplitter, Mosaike entstanden, die wir dann am Schluss der Übung sozusagen versucht haben, in ein Gesamtkonzept zu bringen, in eine kleine Kurzgeschichte. Und das war natürlich total witzig, weil es sehr unvorhergesehen alles war und weil jeder natürlich völlig unterschiedliche Schwerpunkte gelegt hat. Aber das ist gerade das Spannende, dass man eben nicht seine Geschichte von Anfang bis Ende durchhechelt, sondern quasi immer wieder auf die Themen und auf die Person der anderen in dem Fall eingehen muss, damit es ein geschlossenes, zusammenhängendes Werk wurde. Und das zum Beispiel ist eine sehr schöne Übung, die sehr verantwortungsvoll, sehr anstrengend natürlich ist und sehr ernsthaft, aber die auch Spaß macht.
Das Stichwort Anthologie ist ja schon 2-mal gefallen und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns da was anhören. Unterwegs sein, so heißt die aktuelle Anthologie des Vereins Ulmer Autoren. Leo.
Ja, wenn man unterwegs ist, dann ist es immer ein bisschen ein Abenteuer und man hat auch manchmal ein banges Herz. Das Gedicht heißt Die Sesselbahn. Vom Tale geht es steil bergan, da hilft uns eine Sesselbahn, 500 Höhenmeter lang. Mein Herz erschauert, mir wird bang. Nein, nein, der Himmel ist bedeckt, da zeige ich, was in mir steckt. Schwer atmend steige ich nach oben, wo weiße Wasserfälle toben. Nach der Kurve sieht man schon die Hütte und die Bergstation. Dort nehme ich den Apfelstrudel und fühle mich wohl wie Nachbars Pudel. Jetzt macht es zu, die Wolken grauen. Es bleibt mir Zeit nicht zu verdauen, hinab ins Tal. Wenn's nicht mehr reicht, dann wird der steile Weg auch feucht. Ich wär der Erste nicht, der fällt. Es fehlt auch nicht am nötigen Geld, jedoch die Sessel, die da hangen, die halten ihren Gast gefangen. Sitz ich erst drin, dann muss ich bleiben, muss schwankend mir die Zeit vertreiben. Und außerdem ist's totenstill, wo ich doch lange leben will. Ein Wind kommt auf, sofort wird's kühl, schon wächst ein schauriges Gefühl. Das heißt, ich muss die Kröte schlucken und einfach nicht nach unten gucken. Das Seil ist spinnenfadendünn, dem ich nun ausgeliefert bin. Da plötzlich bleiben Räder stehen und wollen nicht mehr weitergehen. die Sessel und die Seile schwanken. Und in mir drinnen die Gedanken, mein banges Herz pocht zum Zerreißen. Auch müsste ich jetzt dringend. Doch Gott sei Dank, nun geht es weiter und mein Gemüt wird wieder heiter. 3 Stützen noch, dann ist's zu Ende. Befreit entkrampfe ich die Hände, den Bügel auf und abgesprungen. Nun fühle ich mich ungezwungen. Freiwillig habe ich das geschafft, durch Tapferkeit und Willenskraft.
Leo, wie bist du auf dieses Gedicht gekommen? Eine aktuelle Situation oder was im Fernsehen?
Das war genau so.
Ah, das heißt, du hast jetzt also deine Gefühle in Gedichtform
gegossen. Ich wäre wahrscheinlich nach unten gegangen, aber meine Frau wollte nicht mehr laufen. Und dann hat es geheißen, ja, also wenn wir jetzt noch lange dazu tun, dann...
Also deine Frau war schuld.
Ja, die Frau ist immer schuld. Ja.
Und umgekehrt, für deine Frau bist immer du schuld.
Natürlich auch. Immer.
Aber die ist ja nicht im Radio, von daher.
Mhm. Ja, aber wahrscheinlich hört sie zu oder vielleicht.
Also, ich muss noch kurz dazu sagen, ja. Der Leo ist einer von den wenigen, die Lyrik machen, die sich reimt. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, wir lassen nur Lyrik zu, die sich reimt. Gar nicht. Er ist da eher eine Ausnahme.
Und bei den anderen, wie hat das da eins erhört? Aber es dichtet in jedem Fall. Die Lyrik, die dichtet. Es reimt sich nicht, aber es dichtet. Gibt's aber, ich weiß nicht, wer diesen Sparwitz erfunden hat, keine Ahnung. Dietmar, jetzt bist du dran mit einem, oder wollen wir jetzt erst die Renate?
Gehen wir mal zu Renate.
Also Renate, dann liest die Renate jetzt was vor.
Dietmar muss noch erholen von vielen Reden. Lege ich los, ja?
Ja, ja.
Also, ich lese eine Geschichte, aber nicht ganz so viel Zeit haben wir nicht. Den Anfang und das Ende von Steffen Philips, das ist ein Pseudonym. Und die Geschichte heißt Gutes Karma. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dieser Bettlerin heute Geld zu geben? Fragte Müller, mein Kollege. Hast du nicht gesehen, wie glücklich sie das gemacht hat, antwortete ich. Hier in Indien laufen die Dinge eben anders. Man glaubt hier an das gute Karma. Tust du jemandem etwas Gutes, wird es dir in einem späteren Leben gedankt. Wir saßen auf einer großen Terrasse des Hotels in der Metropole Bangalore und tranken uns unser wohlverdientes Feierabendbier. Es war heiß und schwül und das Bier kühlte unsere durstigen Kehlen. Ach was, glücklich, alles nur vorgespielt, religiöser Unfug. Meine Antwort schien den Kollegen Müller nicht zu überzeugen. In China geht man ganz anders mit Bettlern um. Die werden ignoriert und verachtet. Sogar dort abtransportiert, wo man sie nicht haben will. Selbst schuld, wenn man arm ist. Das ist dort die Denke, spielte sich Müller als der große China-Experte auf. Zugegeben, er hatte für einen Juristen erstaunlich viel gesellschaftliche und interkulturelle Kompetenz. Das machte seine Argumentation jedoch nicht besser. Und von Indien hatte er gar keine Ahnung. Das hört sich an, als würdest du ähnlich denken, entgegnete ich. Daher werde ich dir jetzt eine kleine Geschichte erzählen, die deiner Meinung nach vielleicht etwas ändert. Ich versuche, Müllers Reaktion zu beobachten. Eine Geschichte, die dich das nächste Mal vielleicht dazu bewegen wird, auch etwas zu geben. Na, da bin ich aber mal gespannt, sagte er nur und grinste mich an. Vor ein paar Jahren, als ich zum ersten Mal in Indien war, begann ich, machten wir nach einem arbeitsreichen Tag einen Ausflug in die Innenstadt von Mumbai. Wir saßen in einem feinen Restaurant, schlenderten danach durch die belebten Straßen und ließen die Eindrücke auf uns wirken. Ein Schlangenbeschwörer versuchte, einen Tigerphyton am Straßenrand nach seinem Willen tanzen zu lassen. Der Phyton folgte tatsächlich. Ist das nicht ein bisschen Stereotyp, unterbrach mich Müller. Ein Deutscher, der Bier trinkt, ist auch Stereotyp, aber wahr ist es trotzdem, erwiderte ich. Als wir auf der Straße weiter bummelten, kamen wir zu dem Abschnitt, auf dem immer mehr Bettler zu sehen waren, darunter auch viele Frauen. Eine davon war eine uralte Bettlerin, die ausgemergelt, armselig und verdreckt aussah. Sie saß auf einem Tuch am Straßenrand und tat nichts weiter, als traurig dreinzuschauen. Vor ihr lag ein alter Strohhut. Das Mitleid packte mich und ich warf ihr einen 50-Rupien-Schein in den Hut. Als hätte die Hand eines Engels sie berührt, strahlte sie plötzlich und sprach mir so etwas wie einen guten Segen aus. Sie verbeugte sich mit gefalteten Händen vor mir, bis ihr Gesicht den Boden berührte, mehrmals. Kein anderer Bettler machte das. Wahrscheinlich lag das an der Höhe des Betrages. Wir setzten unsere Tour durch die Straßen fort und kamen auf den Rückweg noch einmal an derselben Stelle vorbei. Die alte Bettlerin erkannte mich sofort wieder und es schien, als küsste sie für mich zum Dank den Boden. Ich lächelte ihr zu. Sie strahlte zurück. Ihre tiefschwarzen, friedlichen Augen haben sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Seit diesem Tag denke ich jedes Mal, wenn ich hier ein importiertes Bier trinke, das umgerechnet 5 Euro kostet, an diese alte Frau in Mumbai und daran, wie absurd es ist, dass sie sich von mir umgerechnet nicht mal einem Euro, den ich ihr damals in den Hut geworfen habe, 2 Tage ernähren konnte. Ja, er glaubt inzwischen an das Karma. Und ich lasse jetzt mal ein paar Seiten aus, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ja, die zwei fahren zum Flughafen und der Taxifahrer sagt ganz aufgeregt, was ist denn da vorne los? Ein paar Kühe im Kreisverkehr, klärte mich freundlich der Taxifahrer auf. Ich beschloss auszusteigen und mir die Situation mal genauer anzuschauen. Die Luft war so drückend heiß, dass es mir beim Verlassen des klimatisierten Taxis falls so vorkam, als würde mir dieselbe abgeschnürt. Tatsächlich, 4 oder 5 Kühe machten sich im Kreisverkehr auf der Straße gemütlich und blockierten den kompletten Verkehr. Sie standen nicht, sie lagen auf der Straße. Es erstaunte mich, dass niemand hupte, niemand sich aufregte oder schimpfte, niemand versuchte, die Tiere zu vertreiben. Man ließ die Kühe einfach gewähren und nahm die Situation so hin, wie sie war. Der Respekt, der diesen Tieren entgegengebracht wurde, verblüffte mich. Das ganze Szenario zog sich gefühlte 3 Stunden unverändert in die Länge. Ja, ich erklärte dem Taxifahrer, dass ich den Flug wahrscheinlich verpassen und den nächsten nehmen würde. Wenn es so etwas wie stoische Ruhe in Indien gab, dann war mir spätestens jetzt abhanden gekommen. Die Ruhe. Verdammte Kühe, dachte ich. Nach weiteren 90 Minuten kam endlich Bewegung in die Sache, doch es war zu spät. Den Flug hatte ich verpasst. Das war jetzt Gewissheit. Ich ließ mich also wieder zurück zum Hotel chauffieren, buchte für mich eine weitere Nacht und versuchte den nächsten Tag einen Flug zu organisieren. Nach weiteren 3 Stunden war das endlich geschafft. Erschöpft ließ ich mich in den Sessel des Hotelzimmers sinken und schaltete den Fernseher ein. Auf der Mattscheibe erschien das durchlaufende Nachrichtenband des Senders CNN. Flug 608 der Air India, 1 Stunde nach dem Abflug abgestürzt, las ich. Ungläubig starrte ich auf den Bildschirm, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. 168 Insassen tot, keine Überlebende. Ich zitterte am ganzen Körper und fing an zu schwitzen. Dann ging das Zittern in eine Starre über, die mich handlungsunfähig machte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich wieder etwas beruhigt hatte. Der erste Gedanke, der mir schließlich kam, war: Man kann wohl auch für dieses Leben gutes Karma sammeln. Also sein Kollege hat den Flug erreicht und ist abgestürzt. Das ist der an das Karma nicht glauben wollte.
Der Müller wollte nicht glauben. Jetzt hat er es.
Ja, ich habe die Geschichte vorgelesen, weil als ich eintrat, war das Buch schon im Druck. Sonst wäre vielleicht auch eine von mir da drin. Vielleicht das nächste Mal.
Bestimmt.
So, Dietmar, jetzt bist du dran.
Ja, ich werde eine Geschichte lesen aus dem Buch der Anthologie. Schauen. Der Platz.
sicher, der Platz ist sehr belebt. Für die Besucher dieser wundervollen Stadt ist er nun mal die Attraktion. Hier befinden sich die beiden spektakulärsten Museen, das traditionellste Café, die Eisdiele mit dem leckersten Eis. Die Tauben führen ihre Raubzüge von oben herab und mit den Touristenschwärmen führt man ein Gefecht auf Augenhöhe. Man fühlt sich als Sieger, wenn es gelingt, eine Waffel mit Vanilleeis oder auch Schokoladeneis, was letztlich keinen Unterschied macht, sicher über diesen unruhigen schönen Platz zu jonglieren. Und trotzdem, an der zentralsten Stelle des Platzes, neben dem Brunnen mit dem zornig dreinschauenden Konteradmiral, liegt mein Lieblingsbistro. Klein, ein wenig schmuddelig, zugegeben, aber seit 5 Tagen ist es der Ort, den ich jeden Nachmittag besuche. Denn vor 5 Tagen sah ich diesen scharfnasigen, hochgewachsenen, unverschämt gut aussehenden jungen Mann in der vordersten Reihe der Bistro-Terrasse sitzen. Leider war ich zu schüchtern, um ihn anzusprechen. Was hätte ich auch sagen sollen? Hallo, ich bin Karin aus Düsseldorf. Seit 2 Wochen bin ich geschieden und von Männern habe ich erstmal die Nase voll. Oder Sie sind sicherlich Klavierspieler, das sehe ich an Ihren feingliedrigen, gepflegten Fingern. Ich würde Sie gerne in die Hand nehmen und mit Ihnen davongehen. Oder Ihr stolzer Blick lockt mich an wie Brotkrumen eine gurrende Taube und Ihr römischer Kussmund verheißt süße Sünde. Oder Sie haben einen Knackarsch und das liegt nicht nur an Ihrer eng sitzenden Hose, die Sie in meinem Hotelzimmer gleich ausziehen sollten, damit die Bügelfalten erhalten bleiben. Alles nur Träume, vielleicht nicht einmal Wünsche, aber genug Stoff, um in den letzten Urlaubstagen mehrere Stunden auf diesem geschäftigen Platz zu verbringen und zu hoffen, dass ich eine zweite Chance bekomme.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema heute die Ulmer Autoren und bei uns zu Gast Renate Runge, Leo Leutze und Dietmar Herzog. Wir kommen zur letzten Runde und ich denke, es ist zunächst mal ganz wichtig zu erfahren, was jetzt aktuell bei euch ansteht und natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie man euch erreichen kann, wo man sich informieren kann. Dietmar.
Ja, also unsere nächsten Aktivitäten sind in der Theaterwerkstatt in Ulm. Das ist am 23. September. Da werden wir eine szenische Lesung haben mit dem Titel Offen für Neues. Das heißt, wir werden also kein richtiges festes Thema haben, sondern wir werden ganz aktuelle Gedichte und Kurzgeschichten sammeln und dann versuchen, das szenisch ein bisschen aufzubereiten. Weil das ist ja ein Theater und da gibt es eine Bühne und ich finde, man sollte diesem Raum auch da ein bisschen entgegenkommen, den mitnehmen. Dann haben wir noch eine Lesung in der Stadtbücherei in Neu-Ulm. Am 18.10. Und da werden wir wieder aus der neuen Anthologie, wo wir vorher schon 2, 3 Sachen gehört haben, lesen. Dann werden wir voraussichtlich wieder bei der Aktion 100.000 mitmachen von der Südwestpresse. Da waren wir jetzt schon 3-mal dabei. Zweimal im Dezember und einmal im Januar. Das ist natürlich ein toller Raum dort in der Südwestpressegalerie, in dem Jugendstilraum. Den kennen bestimmt viele von den Zuhörern. Und das genießen wir immer sehr, dort zu lesen. Und dann haben wir noch ein Projekt mit der VH gerade. Das ist gerade erst so am Entstehen. Und da geht es darum, mit ausländischen Mitbürgern oder ausländischen Mitbürgern die deutsche Sprache näher zu bringen. Das heißt, wir werden dort lesen und versuchen mit den ausländischen Mitgliedern praktisch die Bedeutung dieser Worte, den Hintergrund dieser Worte praktisch näher zu bringen und auch die Zusammenhänge zu erklären, weil bei Lyrik ist es ja oft nicht immer so platt, dass man sagt, das Auto ist ein Auto, sondern da gibt es ja viele Metaphern und viele Übersetzungen und da wollen wir versuchen, mit schon deutschsprachigen Ausländern in Gespräch zu kommen und denen ein bisschen die Sprache auch näher zu bringen. Und sicherlich ist es jetzt auch spannend, wie man uns erreicht. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn mal zu einem der ersten Freitage des Monats immer jemand uns aufsuchen würde im Haus der Begegnung. Ansonsten erreicht man uns unter www.ulmer-autoren.de oder auch über meine Mailadresse derart@ dietmar-h-herzog.de. Zudem ist es natürlich so, dass wir ein Literaturtelefon haben, gerade für Lyrikinteressierte, die haben die Möglichkeit unter der Nummer 0731, jetzt kommt's, Ohrenspitzen, 161 4747, aktuelle Gedichte von den Mitgliedern der Ulmer Autoren quasi anzuhören. Das so in Kürze mal, was wir vorhaben und was wir so anbieten.
Noch eine kleine Frage an die Renate, bevor dann der Leo zum Abschluss noch etwas liest. Renate, um was geht es denn in deinem neuen Roman mal so kurz?
Wieder habe ich jetzt nicht
verstanden. Ach so, um was geht es in deinem neuen Roman?
Du hast, in meinem Roman?
Du schreibst doch einen, hast du am Anfang gesagt. Um was geht's da?
Ein Transgender-Krimi.
Ein Transgender-Krimi, das hört sich ja sehr interessant an.
Ja.
Da darf man wirklich jetzt...
Also die...
Mann-Frau oder Frau-Mann,
Transgender? Sind, Berlin, da komme ich her, New York und Thailand.
Oh, ja.
Also Bangkok.
Da bin ich gespannt.
Ein bisschen Dschungel auch noch.
Dschungel auch? Dschungelbuch. Dschungelbuch. Okay, hast schon einen Titel?
Ja, ein Arbeitstitel, ja. Ob es nun dabei bleibt.
Ja, trotzdem, der interessiert mich aber.
Wie lautet der?
Naja, ich weiß nicht, ob ich so viel verraten will.
Ah ja, der Arbeitstitel ist ja noch nicht viel verraten.
Heißt da keiner zu.
Die
jetzt bitte, hier na, bei Free FM hören mindestens.
Ja, die andere Frau.
Die andere Frau, okay. Leo, jetzt... Die andere Frau, jetzt bist du dran. Also, bevor Leo jetzt die Abschlussgeschichte liest, möchte ich mich gleich mal bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart. War eine sehr kurzweilige, spannende Sendung. Das war der Verein Ulmer Autoren hier bei uns in der Plattform. Zu Gast waren Renate Runge, Dietmar Herzog und Leo Leutze, der jetzt die Abschlussgeschichte liest. Ciao, macht's gut.
Dankeschön.
Was haben Schönheit, Sündenfall, Sibirien, Ulm und der Weiße Main gemeinsam? Das Gedicht heißt Sibirische Träume. Weit hinten, hinterm Ural steht ein Bäumelein. Igor ist einsam. Träumt ein Träumelein, nach Stuttgart möchte reisen, an den Weißen Main, nach Stuttgart. Das müsste himmlisch sein. Am Morgen in der Zeitung steht zu lesen, Stuttgart sei schön gewesen. Jetzt würden sie dort nur noch Löcher graben und Schönheit sei längere Zeit nicht zu haben. Nach Ulm soll er fahren, dort fließe die Blau oder der Neckar, das wisse man nicht so genau. Auf jeden Fall fließe Wodka in Strömen. Nach Ulm soll er fahren und sich gut benehmen. Igor wusste nun nicht, was tun. Am besten erst mal hinlegen und ruhen. Ein zweiter Traum wehte durch sein Hirn, grub neue Falten in die raue Stirn. Ulm, das scheint an der Isar zu liegen. Touristen müssen über die Fluten fliegen, die meisten stürzen kopfüber hinein. Nach Ulm, das wird es gewiss nicht sein. Sein Entschluss ist klar, nach Wurzach ans Ried. Das ist, wohin es die Sibirier zieht, Birken und Moor, soweit das Auge reicht. Igor wird es im Herzen leicht. Dann wacht er auf und was er sieht, sind Birken, Moor und ein großes Ried. Wurzach, jetzt weiß er's, ist überall, Stuttgart oder Ulm, nur ein Sündenfall. Weit hinten, hinterm Ural steht ein Bäumelein, Igor, der Träumer, ist nicht mehr allein, mit Olga im Ried Blaubeeren lesen. Der Boden hat gefedert. Es ist himmlisch gewesen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.